Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Märkte im Bann der Politik. Auf der einen Seite im Bann der Geopolitik und den Verhandlungen um einen Deal zwischen den USA und dem Iran. Auf der anderen Seite im Bann der Geldpolitik mit dem ersten Auftritt des neuen Fed-Chefs und den Zinsentscheidungen dies und jenseits des Atlantiks. Wie reagieren die Märkte? Wie geht es weiter? Was ist, was wird wichtig? Fragen, die mir Uli Stephan von der Deutschen Bank in der aktuellen Folge der Perspektiven to go beantwortet. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran laufen. Wann gibt es denn da endlich einen Deal? Und eigentlich stehen die Zeichen ja auf Entspannung, aber am Wochenende hieß es plötzlich, die Straße von Hormuz sei nun doch wieder dicht. Ein ewiges Hin und Her. Kannst du ein bisschen Licht in das Chaos, in das Dunkel bringen?
Ja, die Verhandlungen laufen in der Schweiz. Ich glaube, es ist offen, wie das Ganze weitergeht. Am Wochenende die Irritation von beiden Seiten ganz nebenbei. Die Iraner haben angekündigt, dass sie die Straße von Hormuz wieder schließen wollen, weil Israel und die Hisbollah weiterhin sich beschießen im Norden Israels und im Süden des Libanons. Daraufhin hat die amerikanische Administration gesagt, dass sie auch ihrerseits die Straße wieder schließen könnte. Angeblich sind aber doch einige Schiffe durchgefahren. Dann gab es allerdings heute Morgen die Meldung, dass die Räder doch eher zurückhaltend sind, weil man eben nicht genau weiß, wo man jetzt steht. Ja, Israel war offensichtlich und ist nach wie vor nicht an den Verhandlungen beteiligt und fühlt sich deswegen nur bedingt eingebunden und verpflichtet und hat eben klargestellt, dass man die Pufferzone im Süden des Libanon nicht aufgeben möchte. Die Hisbollah beschießt weiterhin den Norden Israels und das ist sicherlich ein weiterer Konfliktpunkt neben den vielen, die es ja darüber hinaus gibt und die amerikanische und die iranische Seite dann in Genf ausräumen wollen. Mal gucken, ob es gelingt. Die Forderungen sind ja zumindest auf iranischer Seite weiterhin eher Maximalforderungen. Insofern werden wir sehen, ob wir da jetzt zu einem dauerhaften Resultat kommen, wie lange es dauert oder aber ob die Diskussionen einfach irgendwann ausfransen und man sozusagen das Interesse verliert und sich dann wie auch immer eine Situation am Golf ergibt, die mehr oder weniger stabil sein wird.
Aber grundsätzlich sollte doch mit einem Deal zwischen den USA und dem Iran das politische Risiko für die Aktienmärkte wieder deutlich sinken. Nur fragt man sich natürlich dann, wie schnell werden Energiepreise dann auch wieder nachhaltig sinken? Ein bisschen was geht ja schon zurück. Und wann sinkt die Inflation?
Ja, die Kapitalmärkte werden sicherlich sehr schnell auf Meldungen in beide Richtungen reagieren. Das haben sie ja, wie du richtig sagst, schon getan. Die Ölpreise hatten ja mal ein Hoch erreicht von $120 pro Barrel, als wir wirklich keine Aussicht auf überhaupt Gespräche gesehen haben. Dadurch, dass man sich zumindest wieder zusammensetzt, sind sie ja unter $80 pro Barrel wieder gefallen. Also da hat der Kapitalmarkt natürlich schon ganz ordentlich reagiert. Im Zuge des Sinkens der Ölpreise ist dann sozusagen auch alles, was Richtung Inflation geht, aus den Märkten heraus gegangen. Da sprechen wir über Inflationserwartungen, Erwartungen an die Notenbanken, Zinsen, Gold, Aktien und so weiter und so fort. Und da werden die Märkte natürlich mit Argusaugen drauf achten, ob wir hier Entspannungssignale bekommen oder ob das eben nicht der Fall sein wird. In jedem Falle werden die Verhandlungen in der Schweiz nicht einfach werden.
Ich habe gelesen, dass Trump jetzt bei all seiner Unberechenbarkeit aber doch wieder ein bisschen berechenbarer erscheine, vor allem mit Blick auf die Midterms in den USA. Es wird ja gewählt im November und damit die Republikaner ihre Mehrheit in beiden Kongresskammern verteidigen können, dürfte er dann wohl in den nächsten Monaten kein allzu großes Risiko mehr eingehen, eben vor allem mit Blick auf die Inflation. Glaubst du das auch?
Ja, das ist durchaus möglich. Ich meine, man ist ja schon ein wenig erstaunt, mit welchen Zugeständnissen offensichtlich die Vereinigten Staaten in diese Gespräche gehen, mit welchen Maximalforderungen der Iran nach wie vor auftritt. Man hat sich 60 Tage genommen, das wäre also praktisch bis Ende August. Dann sind wir natürlich im Wahlkampf September, Oktober für die Midterms. Da werden ja alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses und über 30 Senatoren neu gewählt, die meisten davon von den Senatoren von der Republikanischen Partei. Und deswegen hat natürlich die Republikanische Partei ein veritables Interesse daran, diese Sitze zu verteidigen. Typischerweise ist es ja so, und so sehen die Umfragen im Moment, und es ist noch früh, auch aus, dass die Regierungspartei die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren wird. Also das scheint, so sind die Umfragen momentan, an die Demokraten zu gehen. Im Moment ja noch republikanisch geführt. Und beim Senat sind eben die Stimmverhältnisse im Moment unentschieden. Also die Stimmverhältnisse meine ich damit der Wähler. Also man ist im Moment bei 50-50, ob er denn dann republikanisch oder demokratisch wird. Und da nochmal haben natürlich die Republikaner doch ein großes Interesse, diese Mehrheit behalten zu wollen. Und deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es entsprechende Diskussionen innerhalb der republikanischen Partei mit dem amtierenden Präsidenten gibt, hier die Situation etwas abzukühlen, sodass die Chancen, dort den Senat zu behalten, steigen.
Kann man dann eigentlich sagen, dass die Zwischenwahlen für die Wall Street so eine Art Absicherung gegen das, nennen wir es mal, Trump-Risiko sind? Oder geht das in der Interpretation dann doch ein bisschen zu weit?
Na, oft haben diese gemischten Kongresse gar nicht zu schlechteren Ergebnissen geführt, weil man sich eben irgendwie einigen muss. Man muss dann Kompromisse schließen. In diesem Falle würde ich allerdings erwarten, dass der amerikanische Präsident weiterhin mit Dekreten arbeitet. Die können dann gerichtlich angegriffen werden. Das geht bei Gesetzen nicht. Und insofern muss man immer gucken, wie lange die Halbwertszeit dann ist. Aber er zeigt ja auch bisher, dass er, sagen wir mal, mäßiges Interesse am Kongress hat und deswegen mit sehr vielen Dekreten arbeitet. Wie gesagt, ich würde erwarten, dass das weitergeht, und deswegen glaube ich nicht, dass wir ganz, ganz große Veränderungen durch diese Wahlen erleben werden.
Großes Interesse hat Donald Trump aber an der US-Notenbank Fed und ihrem neuen Chef. Da gab es jetzt ja den ersten Auftritt von Kevin Warsh, dem neuen Fed-Chef. Wie erwartet worden war, sind die Leitzinsen unverändert geblieben, aber die Notenbanker strichen die Tendenz zur geldpolitischen Lockerung aus ihrer Pressemitteilung. Das hat sich Trump, glaube ich, ein bisschen anders gewünscht, oder?
Das weiß ich nicht. Er hat ja im Vorfeld durchaus gesagt, dass er Kevin Warsh da auch einige Freiheiten einräumt, gnädigerweise. Also tatsächlich ist es ja so, dass natürlich der Notenbankgouverneur nicht dem Präsidenten in erster Linie verpflichtet ist, sondern eben der Geldwertstabilität und dem Arbeitsmarkt. Das ist der Auftrag vom Kongress. Die Abhängigkeit oder beziehungsweise die Unabhängigkeit, muss man sagen, der amerikanischen Notenbank ist aber sicherlich nicht so verankert, wie das die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank ist. Insofern versucht der amerikanische Präsident und hat das ja auch in der Vergangenheit getan, immer mal wieder zu intervenieren und seine Meinung zur Geldpolitik kundzutun. Kevin Warsh ist nicht weiter darauf eingegangen, aber nochmal, er hat in der Pressekonferenz sehr häufig auf die Geldwertstabilität hingewiesen. Er hat auf den hervorragenden Staff, also die Mitarbeiter der Notenbank, verwiesen. In den Prognosen ist die Notenbank beim Wachstum etwas niedriger gegangen, aber da reden wir ähnlich wie bei der Europäischen Zentralbank nur um 1-2 Zehntelpunkte, wohingegen die Inflationserwartungen eben doch deutlich nach oben revidiert wurden. Und deshalb ist dieser Hinweis auf die Geldwertstabilität auch verständlich. Kevin Warsh ist offensichtlich kein Freund der sogenannten Dot-Plots, also wo die einzelnen Mitglieder des Geldpolitischen Rates der amerikanischen Notenbank auf einer Zeitschiene sagen, wo sie denn den Zins in 3, 6, 9 Monaten, einem Jahr und so weiter und so fort sehen. Und da hat er als einziges Mitglied des Geldpolitischen Rates gesagt, daran wird er sich nicht beteiligen, weil er das für nicht besonders akademisch hält. Ich würde dem auch ein Stück weit zustimmen. Du weißt ja, ich habe mal über die Effizienzmarkthypothese geschrieben, und deswegen weiß ich ja, dass man mit diesen Prognosen immer sehr vorsichtig sein muss. Also auch in diesem Zusammenhang sind ja 5 Taskforce, also im Grunde Projektgruppen eingerichtet worden, die sich mit Kommunikation, eben einschließlich der Dotplots, mit der Bilanzsteuerung, also wie arbeitet man mit der amerikanischen Finanzbehörde zusammen und welche Anleihen kauft oder verkauft man möglicherweise, mit welchen Laufzeiten. Sie wollen vor allen Dingen Daten und Methoden. Das war ein relativ ausführlicher Punkt, den Kevin Warsh gemacht hat. Er hat gesagt, es macht eigentlich wenig Sinn, immer auf vergangene Daten die zu berücksichtigen und ins Zentrum zu rücken, wie beispielsweise die Arbeitsmarktdaten. Man müsste viel mehr gucken, dass man Echtzeitdaten kriegt und damit auch an der Methodik insgesamt arbeiten. Die Produktivität und die Arbeitsmärkte auch im Hinblick auf die künstliche Intelligenz waren Thema und natürlich, welche Auswirkungen all das auf die Inflation hat, welche Einflussfaktoren es gibt. Also das sind die 5 Projektgruppen, die bis Jahresende Ergebnisse erzielen sollen und da bin ich doch schon sehr gespannt, was denn dabei rauskommen wird. Aber insgesamt keine Überraschung. Er hat jetzt nicht auf das Weiße Haus verwiesen, sondern hat eher mehrfach deutlich gemacht, dass die Geldwertstabilität im Zentrum steht.
Ich finde es ganz spannend, wie viel Neuerungen da kommen könnten und wie intensiv er sich damit ja jetzt schon beschäftigt, wie er das Ganze vielleicht umorganisiert, bestimmte Schwerpunkte anders setzt, als es seine Vorgänger getan haben. Wie haben die Märkte darauf reagiert? Gab es da eine schnelle Reaktion oder ging es da eigentlich erstmal nur um die Zinsentscheidung?
Ja, man darf nicht vergessen, Jessica, dass Kevin Warsh ja schon einmal Mitglied des Geldpolitischen Rates der amerikanischen Notenbank gewesen ist. Das ist zwar gut 10 Jahre her, aber er hat eben Erfahrung, er kennt die Notenbank und er hat auch schon einige dieser Punkte im Vorfeld angesprochen. Also die Märkte waren da nicht wirklich überrascht. Ich glaube, sie waren ein wenig überrascht von der Tatsache, dass er so sehr und mehrfach eben auf die Geldwertstabilität gedrängt hat. Deswegen sind auch an den Finanzmärkten die Erwartungen, dass es da eine baldige Zinssenkung geben könnte in Amerika, wirklich herausgegangen. Man ist jetzt on hold, also keine Zinsentscheidung für die nächsten Monate, möglicherweise ein Schritt nach oben. Das hängt aber dann wiederum sehr von der Straße von Hormuz, von den Verhandlungen, vom Ölpreis ab. Also das ist wirklich rausgegangen und damit natürlich auch Effekte auf die Aktienmärkte. Wir wissen ja, die zukünftigen Gewinne müssen abdiskontiert werden auf den heutigen Tag. Je höher der Zins ist, desto niedriger sind die Gegenwartswerte. Das ist sicherlich eine Auswirkung und vor allen Dingen auch der Goldpreis, als der dann in Opportunitätskosten gerechnet wird. Also wenn die Zinsen einfach höher sind, dann bekomme ich weniger Zins, also Zahlungsstrom bei Gold und deswegen haben einige Analysten auch die Erwartungen für den Goldpreis ein bisschen zurückgenommen.
So, die Fed hat also den Zins unverändert gelassen, aber es gab viele spannende neue Nachrichten. Anders war es ja bei der EZB. Sie hat ja am 11. Juni in ihrer letzten Sitzung nochmal nachgelegt. Erwartest du, dass da noch mehr kommt oder ist jetzt der Hochpunkt des Straffungskurses erreicht?
Nein, es kann gut sein, dass die Europäische Zentralbank sogar nochmal einen Schritt macht. Sie möchte eben auf gar keinen Fall wieder in die Falle, in Anführungsstrichen, reinlaufen 2022, wo man gedacht hat, alles ist nur vorübergehend und man kann noch ein Stück abwarten. Deswegen hat sie jetzt schon mal im Vorgriff, ähnlich argumentiert übrigens auch die Bank of Japan, die Zinsen angehoben, damit eben ein Signal gesendet wird, dass man hier auf die Inflation achtet. Wir wissen alle, dass die Inflation nicht nur ein theoretisches Konstrukt ist, sondern alle Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich hart treffen kann, weil die Kaufkraft einfach abnimmt. Und die Europäische Zentralbank hat, wie ich das vorhin schon gesagt habe, eben die Wachstumsprognosen ein bisschen runtergenommen, hat aber vor allen Dingen, ähnlich wie die amerikanische Notenbank, auch die Inflationserwartungen doch stark hochgenommen, vor allen Dingen die Core-Inflationsrate, also dort, wo Lebensmittel und Energie herausgerechnet wird, erwartet sie nun bis 2028 nicht mehr auf EZB-Ziel. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich verständlich, dass sie die Zinsen angehoben hat. Und auch, dass der Markt erwartet, dass sie das möglicherweise in diesem Jahr, und da steht vor allen Dingen der September in Frage, noch einmal tun könnte.
Und glaubst du, wenn jetzt die Straße von Hormuz wieder offen wäre, wenn wir einen wie auch immer gestalteten Frieden im Nahen Osten bekommen, dass das EZB-Inflationsziel von 2% oder ein bisschen drüber, also dass es zumindest im Jahresverlauf wieder in greifbare Nähe rücken könnte, oder müssen wir da dann doch lieber noch aufs nächste Jahr warten und dann würden vielleicht die Zinsen auch wieder fallen?
Davon würde ich ausgehen, dass wir tatsächlich bis ins nächste Jahr warten müssen. Das halten wir auch für nicht unwahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank dann senken wird. Könnte auch für die amerikanische Notenbank dann zutreffen. Allerdings ist es so, dass die Kapitalmärkte, wie wir das vorhin schon besprochen haben, Jessica, sehr schnell agieren. Trotzdem ist natürlich volkswirtschaftlicher Schaden eingetreten. Der Ölpreis, vor allen Dingen auch der Gaspreis, sind deutlich höher als vor dem Konflikt. Man muss jetzt zuerst mal die Produktionsanlagen reparieren. Die Schiffe müssen wirklich auch wieder fahren können, ohne Unterbrechung. Wir müssen diese ganzen Lieferketten wieder aufbauen. Und insofern wird das schon noch ein bisschen dauern. Wir rechnen also bis mindestens September, bis der Fluss durch die Straße von Hormuz sich, selbst wenn man sich jetzt sehr schnell wirklich einigt und die Straße freigibt, rechnen wir eben bis September, dass die Dinge wieder einigermaßen normal laufen. Und deswegen wird wahrscheinlich auch die Inflation in diesem Jahr mindestens etwas höher bleiben. Und dann werden wir eben beobachten müssen, wie es Zweit- oder Drittrundeneffekte gibt. Und dann könnte es sein, wie gesagt, 2027, dass die Europäische Zentralbank einen Schritt nach unten machen könnte.
Ich finde es ja wahnsinnig spannend, wie die Märkte auf all das in den vergangenen Wochen und Monaten reagiert haben. Wir haben geopolitische Krisen und Kriege. Wir haben eine steigende Inflation. Wir haben zumindest in Europa Sorgen um das Wirtschaftswachstum. In den USA läuft es ja noch. Irgendwie kann ja nichts die Rallye wirklich beenden. Die Märkte dies und jenseits des Atlantiks nahe Allzeithochs. Glaubst du, es wird in den kommenden Wochen zumindest an der Nachrichtenfront ein bisschen ruhiger und vielleicht laufen die Kurse auch mal so ein bisschen seitwärts und die Rallye wird mal beendet, oder geht das so sportlich weiter, oder gibt es einen entspannten Börsensommer?
Ja, zwei Punkte dazu, Jessica. Das eine ist, dass ich natürlich auch hoffe, dass wir einen Frieden bekommen, dass wir eine Einigung sehen werden und dass sich dann langsam diese ganzen Lieferketten wieder normalisieren und die Preise für Energie und auch petrochemische Vorprodukte etc. wieder fallen werden. Also das ist sicherlich eine Hoffnung, ich glaube sogar eine berechtigte Hoffnung, weil, wie gesagt, man redet ja zumindest miteinander. Der zweite Punkt ist der, wenn du sagst, die Märkte, da würde ich etwas zurückhaltender sein, weil es sind eben nur Ausschnitte des Marktes, die hier wirklich so stark nach oben ziehen und die ganzen Indizes mitreißen. Und das ist vor allen Dingen die Energie aufgrund der hohen Energiepreise. Also da sehen wir vor allen Dingen in Europa wirklich unglaubliche Revisionen der Gewinnerwartungen nach oben, verständlicherweise. Und das zweite ganz große Thema ist natürlich die künstliche Intelligenz und hier vor allen Dingen die Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Also Energieerzeugung, Energiespeicherung, Leitung, Rechenzentren und vor allen Dingen natürlich die Chips, sowohl Rechenchips wie auch Speicherchips. Also deswegen beispielsweise sind ja auch die Länder Korea und Taiwan in der Vergangenheit sehr, sehr gut gelaufen. Hier sehen wir einfach gute bis sehr gute Gewinne, hervorragende Gewinnrevisionen, die nach oben gehen. Und wie gesagt, dieser Bereich zieht dann die gesamten Märkte nach oben. Wenn ich dann beispielsweise in die Hyperscaler hineingucken, die ja die großen Investitionen alle stemmen müssen, wo die freien Cashflows doch stark sinken, dann sehen wir vielleicht eine neutrale Entwicklung über die letzten Monate. Und wenn man in die Sektoren hineinguckt, Beispiel Software, die von oder potenziell von Disruption betroffen sind, dann haben wir da doch ganz knackige negative Zeichen. Also insofern, die Märkte reagieren, finde ich, rational auf die Gewinnerwartungen, die genau in den Bereichen oder in den Sektoren, die dann auch die Indizes nach oben ziehen, deutlich gestiegen sind.
Es bleibt auf jeden Fall spannend und wir bleiben dran. Danke für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, Jessica.